SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Jürgen Kurt. Es geht um die große Hilfe und um viel Geld. Und genau das haben wir, sagt dieser Mann.
Das können wir auch, dazu haben wir die Kraft. Man darf nicht vergessen, wir waren 2019 vor der Corona-Pandemie so weit, dass wir alle Stabilitätskriterien Europas erfüllt hatten. Und deshalb können wir die unglaublichen Mittel aufbringen, die jetzt notwendig sind, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Und natürlich jetzt auch noch mal diese Summe, die groß ist. Aber eine ist die im Verhältnis zu dem, was wir nun in diesem und dem nächsten Jahr ohnehin uns vorgenommen haben zu stemmen, auch zusätzlich gestemmt werden kann.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Trotz der hohen Kosten der Corona-Pandemie wird Deutschland auch die Folgen der Überflutungen stemmen können. Der Gesamtschaden geht in die Milliarden. Die Bundesregierung hat heute erste Hilfsgelder für die Hochwasseropfer beschlossen. 200 Millionen Euro Soforthilfe. Weitere 200 Millionen Euro sollen von den Ländern kommen. Es gibt nicht nur die Hilfe von Bund und Land. An etlichen Stellen in den Hochwassergebieten gibt es Sammelstellen für Hilfsgüter, zum Beispiel in Aach bei Trier. Aach ist gerade mal 5 Kilometer von Kordel entfernt, also jenes Dorf, das vor einer knappen Woche überflutet wurde und evakuiert werden musste. Da denkt man, dass viel in der Sammelstelle für Hilfsgüter los ist, aber das ist nicht so. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Jutta Horn wollte wissen, warum so wenig Leute kommen, die Hilfe brauchen.
In dem großen Raum in Aach hängen Kleider auf Ständern, stapeln sich Lebensmittel und Hygieneartikel. Daneben steht Spielzeug in Kisten. Erst ganz allmählich kommen Menschen vorbei und decken sich mit dem Notwendigsten ein. Helferin Monika Rohr hat sie gefragt, warum so wenige vorbeischauen.
Da kam also immer wieder, wir haben noch keine Zeit, wir haben noch keinen Kopf dafür, wir wissen noch gar nicht, was überhaupt fehlt. Also der Bedarf ist eigentlich noch gar nicht überschätzbar. Also wir sind guter Hoffnung, dass die auch in den nächsten Tagen, dass das anläuft und kommt.
Selbst die was brauchen, tun sich schwer damit, Hilfe anzunehmen, meint der Koordinator der Sammelstelle Philipp Reckinger.
Ich glaube, das liegt an denen, ihrem Stolz. Ich glaube, die wollen nicht unbedingt die Hilfe annehmen, aber viele sagen auch, andere haben es nötiger als wir.
Reckinger will den Unwetteropfern diese Scheu nehmen. Die Halle ist gut gefüllt. Unzählige Helfer haben in den letzten Tagen Kleidung und Lebensmittel sortiert und gestapelt. Bei denjenigen, die kommen, merken die Helfer schnell, dass oft mehr gebraucht wird als Materielles. Ein gutes Gespräch, Menschen, die zuhören, die Mut machen. Manchmal auch nur eine saubere Umgebung ohne Schlamm und Dreck.
Man merkt, die sind müde, die sind platt. Ja, man merkt einfach, dass denen wirklich richtig, richtig schlecht geht. Wir wollen denen halt einfach helfen. Wir sehen das, wir haben da teilweise bei manchen Schicksalen, haben hier wirklich auch Helfer Tränen in den Augen. Und wir merken einfach, wie sehr die es eigentlich brauchen. Aber die zieren sich davor, hier hinzukommen. Und das ist halt echt schade.
Das sagt auch Helferin Monika Rohr.
Nachher waren die auch ein bisschen lockerer und vor allen Dingen auch froh, mal was anderes zu sehen, jemand anders zu sehen, wie in ihrem jetzigen Zustand zu Hause.
Besonders ans Herz geht den Helfern, wenn Kinder dabei sind, denen noch gar nicht klar ist, dass all ihre Spielsachen von den Fluten weggeschwemmt wurden.
Also das haben wir auch zu Hause und dann die Mutter dahinter, nein, es ist nicht mehr da. Aber das haben wir doch auch, nein, es ist nicht mehr da. So, das haben die noch gar nicht realisiert, dass ihre Sachen, womit sie vor ein paar Tagen noch gespielt haben, einfach weg sind.
Hätten die Menschen im Hochwassergebiet besser gewarnt werden können? In anderen Ländern, wie zum Beispiel den Niederlanden oder auch den USA, werden Menschen mit einer Art SMS gewarnt. Die Technik ist ziemlich alt, sie heißt Cell Broadcast, weil alle Handys in einer Funkzelle empfangen diese Warnnachricht. Die kann dann auch einen Alarmton auslösen. Ja, die Technik ist ziemlich alt, heißt wie gesagt Cell Broadcast, Andreas Reinhardt, und das kann dann auch wirklich jedes Handy empfangen?
Ja, also das kann jedes Mobiltelefon standardmäßig empfangen. Für Cell Broadcasting muss man sich auch gar nicht registrieren. Der Empfang der Nachricht kostet auch nichts. Das ist im Prinzip ein uralter Standard, egal in welchem Netz das Gerät eingebucht ist. Das kommt auch auf reinen Handys, also ohne Internet, genauso an wie auf Smartphones. Und weil das sowas wie ein Rundfunksignal ist, funktioniert das System auch bei überlasteten Netzen immer noch gut, denn die übertragenen Daten sind gering. Klar, mindestens Mobilfunk muss funktionieren. Strom haben Mobiltelefone ja auf jeden Fall eine ganze Zeit lang. Aber das ist ja auch als Warnung gedacht. Also bevor der Katastrophenfall eintritt, dann sollte das Ganze ja noch funktionieren.
Ja, und dann kann diese Textnachricht, die das Handy empfängt, zum Beispiel auch einen Link für detailliertere Informationen enthalten. Es klingt eigentlich einfach. Was wird jetzt aus der Idee, dies auch in Deutschland einzuführen?
Also die Mobilfunknetze in Deutschland sind schlichtweg dafür im Moment nicht ausgerüstet. Das lässt sich aber nachholen. Um Cell Broadcasting aufzubauen, rechnet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit Kosten von 30 bis 40 Millionen Euro an Investitionen in Hard- und Software. Die Mobilfunknetzbetreiber sagen, das ist alles technisch machbar. Es sei möglich, das aufzubauen, ist aber ein erheblicher Aufwand. Und sie sagen, wir richten das natürlich gerne ein, wenn die Politik das will, und die müsse das dann wohl auch bezahlen.
Besser warnen vor Katastrophen. Eine Möglichkeit wäre Cell Broadcast. Jedes Mobiltelefon kann das empfangen. Und seit März steht das tatsächlich bereits auf einer Prüfliste der Bundesregierung. Bundesinnenminister Seehofer hat am Mittag in Berlin angekündigt, dass er für diese weitere Warnmöglichkeit ist. Helfen trotz Schlamm. Das Deutsche Rote Kreuz hat heute erstmals ausführlich über den Einsatz im Ahrtal und der Westeifel berichtet. Helfer haben von emotional belastenden Situationen erzählt, die sie nie trainieren konnten. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Sabine Steinbrecher und die Erfahrungen der DRK-Helfer aus ganz Rheinland-Pfalz.
Etwa 1000 DRK-Leute aus Rheinland-Pfalz sind nach den Überschwemmungen in den Kreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Vulkaneifel. Das erste Ziel, Leben zu retten. Unter anderem mit speziell ausgebildeten sogenannten Trümmerhunden, die Menschen in verschütteten Gebieten finden können. Manuel González, Vorstand des DRK-Landesverbandes, über die weiteren Aufgaben.
Es geht um pflegerische Hilfsleistung, es geht um technische Infrastruktur, es geht um Stromversorgung beispielsweise, es geht aber auch um die einfache erste Hilfe an der Seele.
Dazu sind aus ganz Deutschland mehr als 150 Helferinnen und Helfer der psychosozialen Notfallnachsorge im Einsatz. Dietmar Breininger vom DRK-Kreisverband Vorderpfalz hat auf dem Gelände des Nürburgrings eine Anlaufstelle für sie eingerichtet. Auch die Ehrenamtlichen selbst brauchen psychosoziale Unterstützung, wenn sie zurückkommen. Sie waren dabei, wenn Hinterbliebenen die Nachricht vom Tod eines Angehörigen überbracht wurde, wenn Leichen identifiziert werden mussten oder sie erzählen danach einfach von einem Ehepaar, das sie getroffen haben.
Die einfach sich in den Arm nehmen und sagen, wir haben aber uns. Und alles andere ist unwesentlich. Und gleichzeitig sagen, 200 Meter weiter ist eine junge Familie leider ums Leben gekommen. Sie sind ertrunken.
Mit dem Ausmaß der Zerstörung haben auch Ärzte zu kämpfen, die nicht wie bei anderen Einsätzen ein zugängliches Gebiet vorfinden, wo sie schnell viele Leute versorgen können. Dr. Dieter Burchert vom DRK Mainz-Bingen ist in Ahrweiler eingesetzt. Er sagt, alles ist so verschlammt, da konnte er noch nicht mal ein Zelt für Verletzte aufbauen. Und als ein Platz hergerichtet war, war es schwierig, die Patienten dorthin zu bringen.
Da haben sie Helfer, die helfen wollen, die sitzen dort und sagen, ja, wo sind meine Patienten? Verschüttet noch da drüben, die müssen noch erst geholt werden. Dann meldet ihnen die Feuerwehr, tut mir leid, wir kommen da nicht hin. Das Altenheim war so eine Situation, es ist voller Matsch, wir kommen da überhaupt nicht rein. Ja? Wo ich dachte, oh Gott, ja.
Eine Pflegebedürftige musste sogar mit einer Baggerschaufel kilometerweit transportiert werden. Für den Sanitätsdienst, die psychosoziale Notfallnachsorge und weitere DRKler ist der Einsatz im rheinland-pfälzischen Hochwassergebiet noch lange nicht beendet.
Erst hat der Kreis die Hilfe koordiniert, dann das Land. Aber noch immer gibt es Berichte und Ärger über Helfer, die nichts zu tun haben. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporter Konstantin Plecking berichtet seit Tagen für uns aus dem Ahrtal. Ist der Vorwurf schlechte Koordinierung berechtigt?
Ja, aber es ist natürlich auch eine außergewöhnliche Situation. Wir hören von mehreren Menschen hier vor Ort, dass es offenbar Koordinierungsprobleme gibt, ja sogar Chaos herrschen würde. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, denn es gibt solche Probleme auch. Aber wir sehen auch sehr viele Helfer, sehr viele professionelle Helfer auch an vielen Orten im Ahrtal. Es wird mit Hochdruck gearbeitet von THW, Feuerwehr, Bundeswehr und auch allen anderen Hilfsorganisationen. Der Landesfeuerwehrinspektor hat uns aber gesagt, es gibt so eine Chaosphase am Anfang so gut wie immer bei solchen Katastrophen. Es gäbe eine große Zahl an Einsatzkräften, aber auch ein riesiges Gebiet.
Ja, die Flutkatastrophe ist jetzt eine knappe Woche her. Müsste die Einsatzplanung jetzt nicht langsam mal reibungslos funktionieren?
Ja, man würde sich schon wünschen, dass sofort überall geholfen würde. Es sind auch etwa 2000 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Aber es muss natürlich auch priorisiert werden. Es fühlt sich in diesen Tagen alles irgendwie wichtig an, aber manche Dinge sind aus Sicht der Behörden wichtiger als andere. Zum Beispiel Brücken aufbauen oder die Wasserversorgung. Die private Hilfe sollte aber besser koordiniert werden. Aus meiner Sicht wird das auch angegangen. So hat die Landesregierung schon vor ein paar Tagen den Krisenstab übernommen und möchte auch private Helfer koordinieren. Das macht sie im Internet unter fluthilfe.rlp.de.
Da kann man sich registrieren. Ich sage nochmal die Adresse: fluthilfe.rlp.de. Rheinland-Pfalz schippt, baggert und macht sauber. Nach den Überflutungen stehen viele Menschen vor einem Neuanfang. Und sowohl Helfer als auch Privatleute bekommen Unterstützung, auch von der deutschen Wirtschaft. Sabine Geipel aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion, wie wird denn geholfen?
Also von Seiten der Unternehmen ist die Bereitschaft groß, den Menschen dort zu helfen, und sie ist vielfältig. Einmal haben sehr viele Konzerne angekündigt, Geld zu spenden. Die Schwarzgruppe etwa, zu der die Supermarktketten Lidl und Kaufland gehören, die will 10 Millionen Euro spenden. 1 Million Euro wollen Konzerne wie VW, RWE, Procter & Gamble oder hier aus dem Land Böhringer Ingelheim oder die BASF spenden. Außerdem haben ja auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen dazu noch eigene Spendenaktion gestartet. Dann gibt es noch ganz andere Arten der Hilfe. Der Autobauer Opel etwa. Der stellt den Flutgeschädigten, deren Auto zerstört worden ist, ein kostenloses Ersatzfahrzeug zur Verfügung für 3 Wochen. Ford hat den Katastrophenhelfern in NRW eine Fahrzeugflotte gestellt. Dann bieten Firmen auch Erleichterungen an. Also Baumärkte wie Hornbach etwa geben 20% Rabatt für die Betroffenen in ihren Märkten. Genauso macht das die Baumarktkette Obi, die dazu aufruft, Trocknungsgeräte oder Pumpen in den Märkten zu spenden, die sie dann ins Krisengebiet bringen wollen. Oder der Energiekonzern E.ON, der will die zusätzlichen Energiekosten erstatten, die durch Trockengeräte und Wasserpumpen entstehen, die ja in den überfluteten Häusern gerade im Einsatz sind.
Ja, stellt sich noch die Frage, wie kommt man an die Hilfe ran?
Das Geld der Konzerne, das geht an die Hilfsorganisationen vor Ort, an das Rote Kreuz vor allem, da sind ja momentan mehr als 3500 Kräfte im Einsatz, an das Technische Hilfswerk, aber auch an kleinere Initiativen in der Region, die sich ja dort um die Versorgung der Menschen kümmern. Andere Spenden oder Aktionen, die sollen individuell und auch möglichst unbürokratisch laufen, heißt es, etwa für ein Ersatzauto von Opel. Da kann man sich bei einem Opel-Händler in der Region melden oder bei einer zentralen Nummer anrufen, und dann braucht man eigentlich nur eine Bestätigung, zum Beispiel von den öffentlichen Hilfsdiensten oder von der Polizei, dass das eigene Auto nicht mehr fahrtüchtig ist. Das soll dann reichen. Auch für die Preisnachlässe dann im Baumarkt, da soll der Ausweis und ein Meldeformular von der Feuerwehr oder von der Gemeinde reichen, dass man eben vom Hochwasser geschädigt worden ist.
Hilfe für die Hochwasseropfer. Viele Firmen helfen. Sabine Geipel aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion war das. Und wer sich jetzt fragt, was, wenn der Dauerregen bei mir gewesen wäre? Wäre mein Haus versichert gewesen? Oder kann ich es jetzt noch versichern lassen? Stichwort Elementarversicherung. In Rheinland-Pfalz sind nur 37% aller Häuser so versichert, in Baden-Württemberg dagegen sind es 94%. Wie kommt denn das, haben wir uns gefragt. SWR1-Moderatorin Claudia Deeg im Gespräch mit Stefan Schweder vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft.
Könnte das daran liegen, weil es da mal eine Pflicht gab?
Ja, in Baden-Württemberg, das ist tatsächlich historisch bedingt, da sind es rund 94%. Da gab es sehr lange eine Pflichtversicherung, dass quasi das Land als Versicherer aufgetreten ist. Aber das stammt wirklich aus grauer Vorzeit, und als das, sage ich mal, privatisiert, in private Hände übergegangen ist, haben eben sehr viele diese Versicherung behalten. Deswegen ist das untypisch für Deutschland, dass hier die Versicherungsdichte so hoch ist.
Wie ist das eigentlich, wenn Menschen, die in dem Gebiet leben und bisher keine Elementarversicherung hatten, jetzt aber gerne eine abschließen würden? Geht das überhaupt?
Ja, selbstverständlich können die Menschen natürlich auch in diesen Gebieten, die jetzt betroffen sind, auch eine Elementarschadenversicherung abschließen.
Und das wird dann richtig teuer, weil das Haus, ich meine, wenn man noch einen Beweis brauchte, wie bedroht es ist, dann hat man ihn jetzt.
Naja, man muss beim Preis natürlich immer überlegen, was ist teuer. Wenn ich ein Haus habe, das vielleicht 200.000, 300.000 Euro je nachdem gekostet hat, ich habe das kreditfinanziert, dann stehe ich nach so einem Unglück ohne Haus mit einem laufenden Kredit und im schlimmsten Fall auch ohne Versicherung da. Also man muss hier schon überlegen, stimmen die Relationen, also ist das wirtschaftlich, macht das Sinn, dieses Haus eben zu versichern? Es gibt sicherlich Gebiete in Deutschland, da ist es schwieriger, Versicherungsschutz zu bekommen, aber im Prinzip können wir jedes Haus elementar versichern.
Aber über wie viel Geld reden wir da? Also was muss ich dann hinblättern, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht das betroffene Gebiet nehmen, nehmen wir mal die Mosel, klassisches Hochwassergebiet. Was kostet das da?
Also zu Preisen kann ich einfach nichts sagen, weil wir als Dachverband natürlich auch nicht direkt versichern. Aber Finanztest hat das vor relativ kurzer Zeit mal untersucht. Im Grunde geht das bei 180, 90 Euro und 100 los. Aber es ist klar, natürlich, wenn man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weiß, dass Hochwasser kommt, werden natürlich dort auch andere Preise aufgerufen. Und man arbeitet hier eben auch mit Selbstbehalten. Das heißt, dass man durch einen Selbstbehalt den Beitrag etwas niedriger gestalten kann.
Aber was Sie doch bestimmt sagen können, ist, mit dem Blick auf den Klimawandel und die anstehenden Wetterextreme, billiger werden Versicherungen vermutlich nicht, im Gegenteil.
Wir müssen auch sehen, dass natürlich nicht jedes Jahr so ausfällt wie dieses. Aber klimawandelbedingt müssen wir uns tatsächlich darauf einstellen, dass solche Starkregenereignisse, wie wir sie jetzt erlebt haben, öfter und eben auch in der Intensität stärker werden.
Kein Strom, kein Gas, kein Wasser. Seit 7 Tagen ist das bei vielen Orten im Ahrtal so. Vor allem sauberes Wasser fehlt. Das Hochwasser hat die Wasserwerke überflutet und verschmutzt und auch Leitungen zerstört. Es wird also improvisiert und das kann auch noch länger so weitergehen, berichtet SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporter Martin Gärtner.
Siegfried Kuschig in Ahrweiler freut sich. Der Rentner hat gerade 10 große Kanister mit Wasser geschenkt bekommen, die er nun ins Haus schleppt.
Heute Morgen sind Privatleute vorbeigekommen, die haben Kanister vor die Tür gestellt, dass man bessere Trinkwasser hat. Man mogelt nicht so durch. Einer hilft den anderen.
Außerdem kommt jeden Tag der riesige dunkelblaue Wasserwerfer der Bundespolizei vorbei, der sonst bei Demonstrationen im Einsatz ist. Katrin Capiletta steht schon mit großen leeren Regentonnen am Straßenrand, die sie füllen lassen will.
Von der Polizei, die hier mit Wasserwerfern, die etwas umfunktioniert wurden, herumkommen, alle freuen sich. Helfen einem auch, das Wasser wirklich bis nach Hause zu tragen dann, also super hilfsbereit. Aber auch viele Private sind gekommen, haben Sixpacks hinten drauf gehabt auf ihren Anhängern. Man hat hier überhaupt keine Sorge.
Allerdings muss man darauf achten, dass es verschiedene Wasserqualitäten gibt, warnt Professor Nico Mutters von der Universität Bonn. Das Wasser aus dem Wasserwerfer ist kein Trinkwasser. Und auch in den großen Tanks, die alle 100 Meter am Straßenrand stehen und regelmäßig von der Stadtverwaltung gefüllt werden, ist nur sogenanntes Brauchwasser. Professor Mutters.
Bedeutet auch, dass Sie dieses Wasser nicht zum Zähneputzen benutzen, wenn Sie nicht abgekocht haben und auch nicht zum Duschen.
Am besten nimmt man zum Trinken, Kochen und für die Körperpflege nur Mineralwasser aus Flaschen, rät der Experte. Unangenehm ist den Anwohnern allerdings das Benutzen der roten Dixie-Klos, die überall am Straßenrand stehen. Die meisten Bürger benutzen ihre eigenen Toiletten und spülen dann kräftig mit Brauchwasser, das der Wasserwerfer geliefert hat, berichten Andreas Uhl und Gerlinde Ahrens.
Wir versuchen, so wenig wie möglich zu gehen. Da stehen ja so Dixie-Häuschen überall rum. Hygienisches Problem für die Frauen halt.
Wir haben ein Dixie-Klo hier, aber muss ich sagen, da gehe ich nicht drauf, wenn so viele Leute drauf sind. Das kann ich nicht.
Währenddessen laufen die Reparaturarbeiten im Wasserwerk von Ahrweiler auf Hochtouren. Experten aus dem Spessart versuchen, die verschmutzten Pumpen und Rohre zu reinigen. Einer von ihnen mutmaßt, vielleicht am Freitag oder Samstag könnte das Wasserwerk wieder laufen. Das will der Sprecher der Stadt Bad 9a Ahrweiler aber nicht bestätigen. Es könnte auch noch wesentlich länger dauern, bis wieder sauberes Wasser aus den Hähnen fließt, befürchtet er.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.